Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn und ich bin dein Gastgeber. Dies ist die Episode 1.
Hallo, Rander!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise in meine Vergangenheit, aber auch eine Reise in die Gegenwart der Interviewpartner der heutigen Episode. Es geht darum, warum bin ich eigentlich Trainer geworden? Was wollte ich? Was hat mich motiviert? Und wenn ich zurückblicke, sehe ich, es hat etwas mit meinem Beruf als Pädagoge und meinem Hobby Rugby zu tun. Ich habe AGs geleitet im Studium. Okay. Und als ich dann sehr aktiv gespielt habe, stellte ich fest, hey, ich kann manches wirklich gut und ich habe eine Idee, Rugby-Trainer zu sein. Und so habe ich dann angefangen, eine Herrenmannschaft zu übernehmen. Und dann ging es erst richtig los.
Ja, moin mein Lieber. Du hast ja gefragt, dass ich dich einmal ein Audio zukommen lasse über das Thema, was mich dazu bewegt hat, Trainer zu werden.
Also erstmal bin ich es damals geworden, so ein bisschen aus der Not heraus. Als unser alter Trainer gegangen ist, war auf einmal eine riesige Lücke da. Und ich hatte einfach die Sorge, dass das, was ich so liebe und so wertschätze, nämlich der Rugby-Sport in meiner Heimatstadt, der halt einfach zerbricht.
Damals, ne, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, im Bus, wo ich dann ein paar Bierchen nochmal gesagt habe, hier Björn, du hast hier mit meine offizielle Bewerbung, um Trainer für die Dreiviertel zu werden.
Also ich bin Trainer geworden, weil ich gefühlt mein ganzes Leben lang schon Sport mache und erst in einem ganz kleinen Verein damals begonnen habe, nicht mal Rugby zu spielen, sondern Kanu gefahren bin. Und da haben das eigentlich auch immer Leute gemacht, die selber irgendwie mal aktiv waren in dem Sport und jetzt nicht immer die besten, qualifiziertesten Leute waren, sondern einfach mit viel Leidenschaft dabei waren und irgendwie dem Verein was Gutes tun wollten. Und damit bin ich irgendwie so groß geworden. Ich
war auch Kapitän der Mannschaft und habe dann einfach festgestellt, okay, ich habe ein gutes Standing in der Mannschaft und sehe mich in der Lage, diese Lücke zu füllen.
Darüber hin habe ich ja dann sozusagen meine Trainerlizenzen dann auch gemacht.
Ich habe die B-Lizenz und bin dafür eigentlich auch durch ganz Deutschland getingelt.
Und da wollte ich wirklich auch eben diese Vision verwirklichen und auch, was ich mal in anderen Vereinen gelehrt hatte, in Italien, in Frankreich, nochmal umsetzen sehen und machen, weil da war viel Potenzial da drin.
Es ist ja nicht immer nur sportlich irgendwie eine Zielrichtung zu sein, sondern manchmal ist ein Trainer ja auch irgendwie ein besserer Zuhörer, jemand, der einfach mit da ist. Von daher ist irgendwie so dieser Kontext, etwas zurückgeben an die jüngere Generation. Das hat mich motiviert, Trainer zu werden.
Ich rede gleich mit Michael Ungermanns. Michael baut tief im Westen Niedersachsens, im Emsland, Rugby auf und entwickelt es weiter. Ich kann mich ganz stark mit ihm identifizieren, denn er macht es im Ehrenamt und macht es aus Leidenschaft für den Sport. Ja, und in diesem Gespräch hoffe ich herauszufinden, was seine Motivation ist, Trainer zu sein. Und was noch alles dazugehört.
Moin aus dem Emsland. Ich bin Michael Ungermanns, bin 38 Jahre, vom Beruf Sport- und Französischlehrer an einer Oberschule im Emsland. Bin Trainer, Vorsitzender der Rugby-Abteilung hier in Werlte und freue mich, dass ich eingeladen bin heute. Dankeschön.
Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Rugby-Trainer zu werden?
Ja, und tatsächlich habe ich vor, ich glaube gut 6,5, 7 Jahren diesen Verein gegründet. Ich bin hier hingezogen, habe das im Sportunterricht gemacht, Rugby selber in Toulouse kennengelernt, damals in meinem Auslandsstudium und habe einfach gemerkt, dass diese Sportart viele verschiedene Spielertypen hat und gebraucht und es ist für den Sportunterricht ein großer Zugewinn, einfach auch eine Sportart zu haben, die viele Schülertypen abholt. Viele Schüler starten eben auch auf derselben Ebene, nämlich null Ahnung. Und das ist für den Sportunterricht ja auch gar nicht so schlecht. Und weil das eben auch im Sportunterricht so gut funktioniert, habe ich das hier im Ort angeboten als AG. Und dann hat man mir gesagt, wenn ich das machen möchte und die Sportplätze hier nutzen möchte, dann müsste ich eine Abteilung gründen. Ja, und so kam eins zum anderen und das ist jetzt fast 7 Jahre her.
Hattest du vorher schon Erfahrungen als Trainer in einer anderen Sportart, die du mit einfließen lassen konntest?
Nein, also klar, durch mein Sportstudium hat man natürlich so einen gewissen Grundstück an Trainingswissenschaften und an Strength and Condition Geschichten, aber Trainer an sich war ich so noch nicht, aber durch mein Lehramtsstudium war natürlich in gewisser Weise auch die Basis, sage ich mal, dafür da, Kinder anzuleiten oder Jugendliche und oder auch Erwachsene anzuleiten, aber Trainer war ich bis dato noch nicht.
Wie sieht denn dein Traineralltag aus?
Naja, ich bin in eigentlich fast allen Altersklassen eingeteilt oder eingesetzt oder habe mich selber eingesetzt. Und zwar haben wir seit gut anderthalb Jahren die Zwerge, das ist so U6, U8. Dann haben wir den Bereich U12, U14, den wir zusammengefasst haben und U16, U18, die mit den Herren, Damen zusammen trainieren. Und da habe ich eigentlich überall meine Finger mit im Spiel. Ja, und dann geht's halt von überlegen, was macht man auf dem Platz, was brauchen die gerade, wobei wir natürlich in keiner der Altersklassen gerade Spielbetrieb haben, geht's da vor allem eben um Basics lernen, Spaß haben und einfach mit tollen anderthalb Stunden die Leute für die Sportart begeistern.
Begeisterung ist so das Stichwort. Wie ist denn das mit Rugby im Emsland? Also alle, die sich geografisch nicht auskennen, ganz tief im Westen Niedersachsens, fast schon an der Grenze zu den Niederlanden.
Ja, das erkennt hier natürlich keiner, ne? Also das ist hier so die Paradiesvogelsportart, was es hier wohl gibt seit ein paar Jahren auch, was aufkeimt, sind die Footballvereine. Aber wir sind hier so die Paradiesvögel, denn das ist ja auch medial nicht so ganz groß wie Football tatsächlich. Was man tatsächlich aber sowohl bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehen kann, als auch bei den Eltern ist, die finden das einfach toll. Also wir haben jetzt mit den Zwergen vor anderthalb Jahren angefangen und die Eltern kommen da auch regelmäßig zum Training und gucken zu, was wir auch gut finden. Und sagen, das ist so toll, ich erkenne mein Kind gar nicht wieder und wir haben andere Sachen ausprobiert und das war nix. Und das ist einfach toll zu sehen, dass die Eltern daran Spaß haben, dass die Kinder daran Spaß haben und auch die Entwicklung zu sehen. Es gibt Kinder, die können anfangs nicht mal rückwärts laufen, ohne hinzufallen. Und nach anderthalb Jahren hauen die da Sachen raus oder können dann auf einmal Sachen. Das ist also toll, auch diese Entwicklung zu sehen und das sehen auch die Eltern. Im Jugendbereich haben wir da auch ein, zwei Raketen, die auch richtig, richtig gut sind. Das macht schon Spaß und ja, das ist tatsächlich auch das, was uns am Herzen liegt. Spaß am Sport und auch Spaß an der Entwicklung hier im Niemandsland des Rugby.
Du sprachst davon, so Paradiesvögel zu sein. Und wenn ich euch bei Social Media folge und beobachte, habt ihr immer wieder spektakuläre Werbeaktionen. Könntest du die einmal ein bisschen ausführen, was ihr da so macht, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber auch vielleicht neue Mitglieder und neue Sportlerinnen und Sportler zu gewinnen?
Ja, gerne. Also was wir einfach gemerkt haben ist, da wir ja wirklich in einem Gebiet sind, wo diese Sportart unbekannt ist, ist, dass man die Leute einfach abholen muss, wo sie sind. Und ja, ich meine, aus der Zeitung kann man natürlich von uns erfahren, Social Media ist so eine Sache, aber eben auch öffentlichkeitswirksam, mal mit Plakaten. Wir haben es zum Beispiel mal gemacht, Plakate, da habe ich Sachen auf den Sportplatz gelegt und ein paar Sprüche dazu mir einfallen lassen. Also wie zum Beispiel ein paar Eier auf dem Sportplatz, im Hintergrund das Rugby-Tour und dann mit einem Slogan, hast du Eier, komm zum Rugby. Dasselbe mit einem Gebiss von einem Zahnarzt oder wie drauf geschrieben haben, hast du Biss, komm zum Rugby. Also das ist also das Ding, das wir versuchen mit so einem Augenzwinkern das zu machen. Dieses Jahr haben wir gedacht, wir müssen auch mal wieder was anderes Witziges machen und da haben wir gesagt, wir suchen uns Sponsoren für ein Auto, einen kleinen knubbeligen Lupo. Den haben wir dann mit Hilfe eines unserer ehemaligen Spielers folieren lassen, der ist eine Folierung. Ja, und dann haben wir aus einem quietschblauen Lupo und einem matt metallisch silbernen Lupo gemacht mit ein paar Ornamenten von uns drauf vom Rugby und dann haben wir das Ding einfach verschenkt. Wir haben 7 Wochen Probetraining gemacht und am Ende konnte das einer von den Leuten gewinnen, die mindestens 5-mal am Probetraining teilgenommen haben. Unser Ziel war es einfach, die Leute zum Training zu holen, einen Anreiz zu schaffen, weil wir gesagt haben, unsere Sportart ist so geil, unsere Trainings machen so viel Spaß, dass die Leute am Ende auch bleiben. Und es hat gezeigt, dass ja von den rund 20 Teilnehmern doch am Ende 4 bis 5 da geblieben sind. Es waren dann auch tatsächlich Damen.
Ja, super.
Und es hat gezeigt, dass das funktioniert.
Große Klasse, nur das mit so spektakulären Aktionen Mitglieder zu gewinnen, neue Sportlerinnen zu gewinnen. Und wenn sich daraus eine Damenmannschaft oder eine stärkere Damenmannschaft formt, hat es sich ja voll gelohnt, der Aufwand dafür. Ja. Du sprachst ganz viel von Begeisterung. Was bringt dir eigentlich das Trainerdasein, dir selber? Weil du machst das ehrenamtlich, du verdienst nicht deinen Lebensunterhalt damit.
Nee, richtig. Das ist der springende Punkt. Wenn man nichts davon hat, dass Leute sich für eine Sache begeistern oder auch begeistert sind, dann braucht man das gar nicht machen. Also wie gesagt, wir haben mit den Zwergen gerade richtig viel Spaß und das macht einfach Riesenspaß zu sehen, wie die sich entwickeln, was für Schritte die gehen. Einfach im Jugend- und auch im Erwachsenenbereich zu sehen, dass die Leute einfach Bock haben zu kommen, Bock haben, sich auszupowern. Und das gibt einem, glaube ich, das wieder, was man braucht als Trainer, Anerkennung durch, dass die Leute da sind, dass die Leute Bock darauf haben und dass es ein cooles Gefühl ist, da um Platz zu stehen und anderthalb Stunden lang Vollgas zu geben.
Wie ist das so nach anderthalb Stunden, wenn du da Vollgas auf den Platz gegeben hast? Wie geht es dir dann danach?
Also das Problem ist ja tatsächlich, dass ich ja meistens sogar 3 oder 4 Stunden auf dem Platz bin und dann die Zwerge, die U14 und die Herren und Damen hintereinander habe und dass ich mich selber wenig auspower, weil man ja nicht so gut anleiten und oder auch Haltung korrigieren kann. Mein Auspowern kommt zwischendurch ein bisschen zu kurz, aber nichtsdestotrotz hat man ja auch Erfolgserlebnisse durch das, was man da sieht. Also wenn man Tacklings anleitet, eine Übungsreihe zu Tacklings und oder zu Stellungsspiel und so weiter und so fort. Und im Abschlussspiel sieht man, das funktioniert oder die Leute merken, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wie sie beim nächsten Mal besser machen können. Das macht schon Bock. Wenn ich selber auch mitgemacht habe, war für mich immer das Schlüsselerlebnis so ein bisschen wie beim Fight Club. nach dem Kampf ist alles ein bisschen ruhiger. Das kennt, glaube ich, jeder auch, der auch Rugby spielt. Und das ist so ein echt schönes Gefühl zu sehen oder auch zu merken, man ist entspannt durch sich körperlich betätigen. Und ja, das macht einfach sehr viel aus.
Hm. Ja, ich kenne das selber. So entweder als Spieler oder auch als Trainer, besonders nach Spielen, kam immer dazu, dass ich richtig erschöpft war nach den Spielen. Weil ich quasi mitgespielt habe.
Ja, das ist wohl so.
Wir haben hier in dem Podcast eine Rubrik, das glücklichste Scheitern.
Mein glücklichstes Scheitern.
Sag mal, was war dein glücklichstes Scheitern?
Eines der wichtigsten oder eines der schönsten Scheiterungserlebnisse, wie auch immer man das formulieren möchte, war, als der HSV Rugby hier bei uns war. Wir hatten ein erstes Heimspiel. Ich glaube, wir hatten rund 500 bis 600 Zuschauer, also auch richtig viele Leute da, weil wir dafür Werbung gemacht haben und die Bude echt voll war. Und da haben wir Haushof verloren. Keine Ahnung, ich glaube 90-0 oder 92-0. Und das war natürlich einerseits eine Katastrophe, weil wir nicht mal einen einzigen Punkt gemacht hatten, aber andererseits war es cool, einfach weil wir angekommen waren in dieser Sportart, dass das Dorf gesehen hat, wir machen auch tatsächlich das, was wir die ganze Zeit erzählen. Na gut, wir sind noch nicht so erfolgreich, aber immerhin. Und die Hamburger sind damals da geblieben und haben mit uns hier noch die Nacht durchgefeiert und waren noch in der Kneipe und das war einfach eine richtig geile Stimmung. Irgendwie mit 30 Leuten, alle mit Krawatte und Hemd in die Kneipe. Die Leute haben alle geguckt, als wenn wir vom anderen Stern kämen. Wir haben nachher Krawatten getauscht und in den Armen gelegen und auch sehr viel Zuspruch und Respekt erfahren, obwohl wir, wie gesagt, haushoch unterlegen waren. Aber darauf kommt es halt einfach im Rugby nicht an, dass man gewinnt oder verliert, sondern es kommt einfach darauf an, dass man dieses Spiel spielt und dass man es nach allen Regeln der Kunst spielt und die dritte Halbzeit gehört dann einfach noch dazu und ja, die war einfach auch saugeil mit dem HSV.
Dritte Halbzeit, nur zur Erklärung, ist im Rugby etwas anderes als die dritte Halbzeit im Fußball. Das ist keine mit Gewalt verbundene Halbzeit, sondern ein Zusammenkommen und das Spiel ausklingen mit beiden Mannschaften und Unterstützern. Wenn ich jetzt das Interview von Michael nehme und er sagt, auf dem Platz stehen, egal ob beim Spiel oder beim Training, und er sieht, dass es erfolgreich ist, dass er etwas vermittelt hat und er hat bei den Spielerinnen und Spielern ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, dann lächelt er selber. Ich finde das sehr wichtig, weil das ist ein großer Wert, nämlich es löst etwas Positives bei mir als Trainer aus. Jetzt ist so meine Frage dabei, wie ist es, wenn ich als Berufstrainer das mache? Zauber ich dort auch weiterhin ein Lächeln aufs Gesicht? Und wie sieht der Alltag eines Berufstrainers aus? Ich habe mich mit Maximilian Lübbersmeier unterhalten. Er ist Landestrainer im Handballverband Niedersachsen und er kennt beide Seiten. Er war Ehrenamtler, Übungsleiter und jetzt ist er Berufstrainer.
Ich bin Maximilian Lübbersmeier, ich bin jetzt 33 Jahre alt, habe eine schon relativ früh als Trainer oder als Übungsleiter angefangen, mit 14, 15, 16 so als Co-Trainer oder Betreuer dann Jugendmannschaften zu begleiten. Das hat sich dann immer so weiterentwickelt, dass ich angefangen habe, eine Trainerausbildung zu starten. Und ja, dann kam ein Schritt nach dem anderen. Nach meinem Studium hatte ich die Möglichkeit, hauptberuflich als Trainer zu arbeiten und habe mir gedacht, ja, das probierst du jetzt einfach mal, wie das so ist. Wenn das doof ist, kannst du immer noch das ändern. Aber seitdem bin ich dabei geblieben.
In diesem Interview gibt es leider ein paar technische Schwierigkeiten, ein paar Knackser. Ich hoffe, du verzeihst es und hörst trotzdem durch. Okay, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was waren das für Schritte, um Trainer zu werden und dann das auch im Beruf ausüben zu können?
Das hat dann mit dem Kinderhandball-Grundkurs angefangen, mit einer Schiedsrichterausbildung, mit der C-Lizenz und habe dann auch angefangen, entsprechend Mannschaften zu trainieren, die dafür notwendig waren. Und das bedeutet halt auch immer, dass man sich immer mehr dem Leistungssport auch annähert. Und dann habe ich meine B-Lizenz gemacht. Dann habe ich auch wieder gemerkt, so eigentlich, ich möchte gerne noch mehr. Ich habe noch mehr Lust, da weiterzugehen. Dann wollte ich gerne meine A-Lizenz machen und bin dafür dann in den Hamburger Handballverband gewechselt und habe dann 2 Jahre als Jugendkoordinator beim Ahrensburger TSV hauptberuflich gearbeitet und darüber dann quasi meine A-Lizenz auch angefangen.
Du sprichst von Lust, mehr zu können. Was bedeutet denn Lust, Trainer zu sein?
Also ich habe einfach unheimlich viel Spaß daran, andere Menschen dabei zu begleiten, wie sie sich weiterentwickeln und eben auch hohe Ziele zu versuchen zu erreichen und eben auch was beizubringen. Und auch mir macht das auch richtig viel Spaß, wenn man nach ein paar Jahren sieht, wenn man mit Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet hat, dass sie vielleicht immer noch von Sachen profitieren, die sie bei einem oder während ich sie begleitet habe, gelernt haben. Das ist einfach das, was so viel Spaß auch daran macht.
Ich habe so gelesen, das ist viel im Damen- und im Mädchen-Rugby, Handball, ich komme aus dem Rugby, also nochmal. Das ist viel, was du mit im Damen- und im Mädchen-Handball arbeitest. War das eine bewusste Entscheidung, dass du in dem Bereich arbeitest oder hat sich das ergeben?
Das hat sich eher so ergeben. Also das hat sich da ergeben, dass ich in Henigsen im Prinzip mit Mädchen angefangen habe, weil da mit Mike Kuschinski zu dem Zeitpunkt ein Trainer war, wo ich gedacht habe, von dem kann ich noch viel lernen. Das hat auch so weit funktioniert und dann konnte ich irgendwann meine eigenen Schritte machen und bin dann auf meinen eigenen Weg gegangen. Das war so der Startschuss und dann ist das ja häufig so, dass man dann immer schaut, oh, wer trainiert denn gut mit Mädchen oder wer trainiert gut mit Jungs und geht das halt in die Richtung weiter. Ich habe aber selber auch schon Jungs- und Männermannschaften trainiert, also das ist jetzt nicht irgendwie was ich noch nie gemacht habe oder wo ich jetzt irgendwie eine Ablehnung vorhabe, sondern ich finde, das ist eigentlich auch egal, weil es geht ja darum, dass man mit bestimmten Personen und Menschenkreis zusammenarbeitet, die selber auch bestimmte Wertvorstellungen und Eigenschaften mitbringen und die sind halt immer unterschiedlich, egal was für eine Gruppenkonstellation das ist. Und darauf geht es, sich einfach einzustellen und dann mit denen halt gemeinsam an Zielen zu arbeiten.
Ich hatte im vorangegangenen Interview den Michael Ungersmann, der ist aus im Emsland und bringt dort Rugby in Werte voran, eine Randsportart in der Provinz. Und der ist nicht nur Trainer, sondern der ist Vereinsvorsitzender oder Abteilungsleiter, er ist Visionär, er ist Marketingbeauftragter. Wie sind denn deine Rollen so als Landestrainer des Handballverbands Niedersachsen?
Ja, das ist schon anders und das ist auch ein Vorteil auf jeden Fall, den man hat, wenn man das hauptberuflich macht, dass man eben nicht mehr in so vielen verschiedenen, also schon in verschiedenen Rollen, aber nicht mehr in so einer breiten Fächerung. Also ich bin nicht für Marketing zuständig zum Beispiel und das finde ich auch ganz gut, weil das nicht so zu meinen Stärken gehört, glaube ich, und ich mich eben auch besser auf meine Stärken konzentrieren kann. Eben die Arbeit mit jungen Menschen, eben auch die Arbeit, die Verbandsarbeit da zu versuchen, den Handballverband weiter nach vorne zu bringen, mit anderen Trainern zusammenzuarbeiten, in der Trainerausbildung tätig zu sein und auch die Arbeit mit den Mädchen im Sportinternat. Und da hat man schon unterschiedliche Rollen auch, die man da einnimmt. Aber im Grunde ist man ja immer ein Begleiter von den Menschen auf deren Weg. Und das ist so die zentrale Rolle, die ich da eigentlich einnehme. Und für mich stehen in meiner Arbeit als Trainer immer die Athleten im Mittelpunkt.
Magst du mal dem Zuhörer so dein Alltag beschreiben, wie so ein Tag von dir aussieht?
In der Regel ist das so, dass ich montags, dienstags, mittwochs und donnerstags Training habe, wobei das dienstags, mittwochs und donnerstags Frühtraining ist, also in der ersten und zweiten Schulstunde. in der Akademie des Sports oder im Olympiastützpunkt. Und danach fällt halt viel Büroarbeit an, also sprich Vorbereitung von Lehrgängen, Nachbereitung von Lehrgängen und Kaderentwicklung, Zusammenarbeit mit den Kadertrainerinnen und Trainern, Zusammenarbeit mit meiner Kollegin, Zusammenarbeit mit anderen Kollegen im Büro, Zusammenarbeit auch viel mit der Bildung, weil wir da ja auch in der Trainerausbildung mit tätig sind und da auch ab und zu mal dabei sind, dann ist das auch unterschiedlich. Wir begleiten dann die B-Lizenz mit oder auch FSJler-Ausbildung. Dann ist das natürlich auch Vorbereitung und Nachbereitung von Training. Und da sind schon viele, viele Aufgaben und viele Kommunikationsaufgaben auf jeden Fall, die da anfallen. Und ja, da kriegt man schon so seine 50, 60 Stunden die Woche auf jeden Fall voll.
Du bist ja jetzt in einem Landesverband tätig, aber du warst ja auch als Profitrainer im Damenhandball aktiv. Wie würdest du denn da die Tätigkeit vergleichen oder unterscheiden?
Also das ist völlig unterschiedlich. Das eine ist halt, dass man mit fast fertig oder auch mit fertigen Leistungssportlerinnen zusammenarbeitet. Und jetzt ist es die Aufgabe, eben die jungen Athletinnen darauf vorzubereiten, dass sie eben mal so eine Karriere einschreiten können. Das ist so der grundlegende Unterschied. Ansonsten ist die Arbeit viel breit gefächerter. Wenn ich nur eine Mannschaft habe, dann habe ich vielleicht 16, 17, 18 Athletinnen, die da in meinem Betreuungskreis sind. Und da ist es dann eher darum, die Frage, wie richte ich diese einzelne Mannschaft perspektivisch auf den Wettkampf und auch auf die zukünftigen Planungen aus. Das ist natürlich viel enger. Und jetzt ist die Aufgabe viel breiter, weil Niedersachsen auch ein großes Land ist. Da ist natürlich die Frage, wie bereite ich Niedersachsen auf den Leistungssport oder auf den Jugendleistungssport vor? Und das sind halt schon völlig unterschiedliche Aufgaben, weil das natürlich in der Trainingssteuerung auch ganz unterschiedliche Sachen sind. Also wir arbeiten viel mehr im individuellen Bereich, sowohl in der athletischen als auch in der technisch-taktischen Ausbildung. Und das hat man natürlich bei einer Bundesligamannschaft nicht, also so doll. Da ist das, was die technische Ausbildung angeht, eher leider ein bisschen weniger. Man arbeitet viel mehr im taktischen Bereich. Das sind halt dann einfach völlig unterschiedliche Bereiche, die beide unheimlich viel Spaß machen.
Worin würdest du den Hauptunterschied machen zwischen dem Trainer im Ehrenamt oder Übungsleiter, das, was du auch schon warst, und dem Trainer in der Profession, im Beruf?
Einmal das Gehalt. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja, ansonsten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt in dem Bereich Engagement oder so sagen kann, der eine ist jetzt irgendwie engagierter oder weniger engagiert, sondern ich finde gerade auch im Ehrenamt sind häufig Leute super engagiert und machen richtig viel, dass das fast wie ein Hauptjob ist. Der Unterschied ist, glaube ich, auch einfach so die Zeiteinteilung, die man so vornehmen kann. Also wenn ich das hauptberuflich mache, dann kann ich meine Zeit viel besser einteilen und viel gezielter auch einsetzen und habe viel mehr Freiräume und Möglichkeiten, eben dafür zu arbeiten. Wenn ich das im Ehrenamt mache, dann habe ich halt Nachmittagszeit oder am Wochenende oder wenn ich halt nicht arbeite, je nachdem, was man für einen Beruf hat. Das muss man dann versuchen zu vereinbaren und das habe ich halt nicht. Also da habe ich halt einen großen Vorteil. Dem bin ich auch sehr dankbar gegenüber, dass ich das so machen darf, weil am Ende ist es ja eigentlich immer noch auch mein Hobby. Also man kann eigentlich gar nicht von Arbeit sprechen.
Die letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du kein Trainer wärst, beruflich?
Ja, keine Ahnung. Also.
Okay.
Weiß ich nicht. Also, das ist eigentlich schon genau das, was ich gerne machen möchte, was am besten zu mir passt. Alles andere wäre dann vielleicht das zweite oder drittbeste, was ich machen würde. Also, das ist schwierig zu beantworten jetzt, weil ich da mir eigentlich auch keine Gedanken drüber mache, was ich machen würde, wenn ich das nicht machen könnte, weil ich das machen kann und das machen will. Und, ich keinen Grund sehe, im Moment damit aufzuhören, deswegen. Habe ich da auch wirklich keine Gedanken dran, was meine Alternative wäre.
Gut, die Idee war nur dahinter. Also was viel in der Debatte ist, ist ja immer darum, dass viele hauptamtliche Trainer irgendwann aus dem Beruf ausscheiden, ne? Besonders in den olympischen Sportarten. Vielleicht ist es im Handball ein bisschen weniger, weil einfach die Perspektiven dann auf lange Sicht nicht groß genug sind. Darauf zielte so die Frage ab, aber.
Ja, aber vielleicht ist genau das ja für uns als Gesellschaft, da mal dran zu arbeiten, dass der Trainerberuf auch anerkannter wird und auch respektierter wird und auch als richtiger Beruf auch mehr wahrgenommen wird und dass sich dadurch auch dann mehr Möglichkeiten ergeben, für Trainer auch weiterzuarbeiten. Also ich finde, es ist ein super schöner Beruf, der super viel Spaß macht und der super wichtig ist auch für uns als Gesellschaft, also weil wir geben ja einen großen Teil von dem, was wir machen, geben wir an die Gesellschaft zurück. Also es weiß ja nur darum, dass wir im Fernsehen Sportarten betrachten können, dass wir da mitfiebern können, dass das für uns, für meine Freizeit viel Input gibt und auch für uns als Gesellschaft. Also wenn ich jetzt umziehe in eine andere Stadt, dann kann ich in irgendeinen Handballverein gehen und sagen, hey, kann ich hier mitmachen? Und dann ist in der Regel immer die erste Antwort ja, und das wird ja in allen anderen Sportarten auch so sein. Und ich habe direkt in einer fremden Stadt, in der ich bin, Anschluss und kann man schnell Teil einer neuen Gemeinschaft werden, ist nicht alleine. Und deswegen finde ich, ist auch Sport nicht nur, was den gesundheitlichen Aspekt angeht, sondern auch was den sozialen Aspekt angeht, total wichtig für uns. Und auch der Leistungssport ist total wichtig für uns, weil auch alle Athleten, die das durchlaufen, eigentlich immer sagen, das hat, da habe ich viel gelernt und da konnte ich viel mitnehmen, auch für meine, also die vielleicht dann nicht Profi Sportler werden oder auch für die Profisportler nach ihrer Karriere, sind die eigentlich auch immer für Firmen angesehene Mitarbeiter, weil die viel, viel über den Leistungssport oder über den Sport generell lernen konnten. Und deswegen finde ich, ist das einfach ein großer Beitrag, den man da leistet. Auch im Ehrenamt. Also das ist ja so wie Yin und Yang eigentlich. Also das bedingt sich ja immer Leistungssport und Breitensport. Also der Breitensport speist den Leistungssport und wiederum ist der Leistungssport ja auch einen großen Anteil daran für die Mitgliedergewinnung im Breitensport. Ja. Also das ist ja immer ein Geben und Nehmen, finde ich eigentlich auch total schön und das macht super viel Spaß und deswegen möchte ich auch gar nichts anderes machen. Deswegen finde ich das eher wichtiger, dass wir in der Gesellschaft ein bisschen gucken, dass dieser Beruf einfach besser anerkannt wird und auch in der Gesellschaft einen größeren Anklang findet.
Ja, absolut. Total wichtig. Und auch, dass der Wert des Sports nicht nur im kommerziellen Sinne gesehen wird, sondern auch der gesellschaftliche und soziale Wert dahinter und damit auch die Anerkennung der Berufstrainer und der ehrenamtlichen Trainer. Also bin ich total bei dir. Absolut.
Der Tresor.
Es folgt jetzt der Tresor. Eine Rubrik, in der Trainer etwas hinterlassen. Etwas, was ihr rausholen könnt, was euch etwas bringt. Und Maximilian hat auch etwas hinterlassen.
Man sollte auf jeden Fall man selbst bleiben und immer seinen eigenen Trainertyp finden, der zu einem selber passt. Das ist, glaube ich, schwierig ganz häufig, weil natürlich man viele externe Einflüsse hat und alle einem sagen, du musst so sein und du musst so sein und du musst so sein. Aber dass man trotzdem versucht, da sich zu überlegen, was für ein Trainer möchte ich eigentlich gerne sein, wie sehe ich mich, in welcher Rolle sehe ich mich, und da gibt es auch kein richtig oder falsch so richtig, weil es geht da am Ende darum, erfolgreich zu sein, je nachdem, wie man Erfolg definiert. Also ist das jetzt Ausbildung, ist das jetzt Ergebnisse, ist das jetzt Entwicklung, was definiere ich als Erfolg, und dann zu schauen, was passt zu mir.
Wenn ich mir jetzt das Interview mit Maximilian durch den Kopf gehen lasse, da komme ich eigentlich zum Schluss, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Die Leidenschaft ist da. Was für mich wichtig ist, ist, dass er sagt, es geht um die einzelnen Sportlerinnen und Sportler dabei. Und so sehe ich es auch. Es geht um die Beziehung. Und wie baue ich sie auf? Sein Tipp fand ich gut. Sei authentisch. Finde für dich deine Rolle als Trainer. Wie möchtest du sein? Aber ist das vielleicht auch manchmal schwierig, wenn die anderen eine andere Erwartung an dich haben? Und du dich nicht anpassen kannst, sondern sagen, so bin ich, so mache ich das, das ist mein Weg. Vielleicht eckt man dann an. Vielleicht kommt man da in Konflikte. Aber vielleicht hilft es auch, dass die anderen, die Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Funktionäre und deine Trainerkolleginnen dich verstehen und wissen, ah, so ist er, das ist sein Weg. Das ist eine Frage für mich, die ich sicherlich auch wieder aufgreifen werde. Das war die erste Folge der Pausenansprache. Die zweite Folge, die in ein paar Wochen erscheinen wird, wird sich damit beschäftigen, wie spreche ich die Sportlerinnen und Sportler eigentlich zielführend in kurzen Situationen in Pausen an. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Niedersachsen mit seinem tollen Leistungssportteam um Manfred Kehm und Carsten Klinge und wird gefördert durch den DOSB und sein Projekt Trainer in Sport Deutschland. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir doch einen Kommentar bei Facebook oder schick mir eine Audionachricht, schreib mir eine E-Mail. Und wenn du meinst, dass andere dieser Podcast auch gefallen könnte, dann teile ihn doch mit ihnen. Ich freue mich über Zuhörer und ich freue mich über Rückmeldungen. Tschüss, bis bald.